Unser Predigttext im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Da heißt es: Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Da, wo wir Menschen mit unserem Leid und auch mit unserer Freude bei uns selbst bleiben, da führt das zu Erstarrung. Im Lied hat das geheißen: Wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen uns entgeht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Und an der Stelle ist der englische Originaltext noch genauer. Ich übersetze das so: Wie viel Frieden entgeht uns und wie viel unnötiger Schmerz belastet uns, weil wir nicht alles im Gebet zu Gott tragen. Und dann kommt, wie ein Refrain in jeder Strophe, diese Aufforderung: Take it to the Lord in prayer. Bring es dem Herrn im Gebet. Also bleib nicht bei dir selbst. Mach nicht alles mit dir selber aus. So sagt es Jakobus dann auch in seinem Brief. Tu das, was eigentlich selbstverständlich ist. Wer leidet, der bete. Wer sich freut, der singe Psalmen. Wer krank ist, der rufe die Ältesten der Gemeinde. Aber ist das wirklich so selbstverständlich? Ich will diese drei Aufforderungen noch einmal näher mit euch betrachten. Die erste: Leidet jemand, der bete. Hier ist nicht nur das Gebet bei Krankheit gemeint, sondern da sind auch noch andere Leiden mit im Blick. Leiden, die sich bei uns festsetzen, weil sie nicht zur Sprache kommen. Das kann ein Kummer sein, den jemand in sich reinfrisst und immer nur weiter reinfrisst und es kommt nichts raus. Das können Lasten sein, die wir mit uns rumschleppen und dann auf dem Buckel haben und nicht loswerden. Das können Ängste sein, die uns innerlich aufzehren. Und das ist wahrscheinlich besonders häufig, das können Verletzungen sein, die wir durch die Worte oder die Taten anderer bekommen und die uns anhängen. Oft gewinnen diese Leiden ihre Kraft daraus, dass wir sie zur Privatsache erklären. Und manchmal machen wir die so privat, dass wir sie nicht nur vor anderen verheimlichen, sondern sogar vor uns selbst. Dann lautet die Devise: gar nicht dran denken, nicht dran rühren. Das ist vielleicht ein Schutzmechanismus. Wenn ich dran rühre, dann wird der Schmerz größer. Und so ein Schutzmechanismus, der kann eine Zeit lang sinnvoll sein, aber nicht auf Dauer. Manchmal ist da die Angst, ich darf mich gar nicht beschweren. Als Christ muss ich einfach alles hinnehmen, womit ich verletzt werde. Als Christ muss ich ja vergeben. Als Christ muss ich die Zumutungen ertragen, die Gott mir auflegt. Denn wenn ich sie nicht ertragen wollte, dann würde ich mich ja gegen Gott auflehnen. Aber Jakobus sagt uns dazu ganz schlicht: Bleib mit deinen Leiden nicht bei dir. Sonst bleibst du nämlich ewig darauf sitzen. Wer leidet, der bete. Das Leid muss heraus, das Leid muss ausgesprochen werden, vor allem vor Gott. Und wenn du glaubst, du müsstest bei deinem Beten immer schön brav sein, du dürftest keine Gemütsbewegungen zeigen, du dürftest keine Angst zeigen, schon gar keine Wut und erst recht keinen Hass, dann schau dir die Psalmen an. In den Psalmen, da steht all das drin, was du in Wirklichkeit auch in deinem Herzen hast und wovon du nur glaubst, du dürftest das nicht rauslassen, du dürftest das nicht aussprechen. Warum eigentlich? Meinst du, dass Gott empfindlich reagieren würde? Jakobus sagt uns: heraus damit, Gott weiß ja längst, was du auf deiner Seele hast. Was du vor ihm aussprichst, das erleichtert dich und tut ja niemand anderem weh, wenn du es Gott sagst. Ich will euch ein Beispiel geben. Das steht im Psalm 139. Und Psalm 139, das ist der schöne Psalm, in dem so schöne Worte stehen wie: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich bin nie allein, du bist immer für mich da. Da kommen damit einmal auch solche Worte vor. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Sollte ich nicht hassen, die dich hassen? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Traut ihr euch, sowas zu sagen? Traut ihr euch, sowas rauszulassen? Habt ihr sowas in eurem Herzen oder seid ihr ganz rein? In den Psalmen kommen solche Sachen vor und die kommen da einfach drin vor, weil wir sie alle in unserem Herzen haben. Wenn wir sie vor Gott aussprechen, dann sprechen wir sie doch vor dem aus, der uns sowieso ins Herz sieht, der ganz genau weiß, was wir mit uns herumtragen. Und dann können wir das anfügen, was dann in den nächsten Versen in Psalm 139 steht. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Ja, wir sollen einander den Hass nicht um die Ohren schlagen, aber wir dürfen das vor Gott aussprechen, was wir im Herzen haben, und ihn darum bitten, dass er damit so umgeht, dass es für uns und auch für andere Menschen gut wird. Die zweite Aufforderung im Jakobusbrief, die scheint einfach. Wer fröhlich ist, der singe. Das klingt doch leicht. Trällern und pfeifen, wenn ich in aufgeräumter Stimmung bin, das kommt doch ganz von selber. Das ist eigentlich wirklich eine Selbstverständlichkeit, oder? Nun möchte ja Jakobus, dass wir dann Psalmen singen. Und damit sind sicher nicht die Rachepsalmen gemeint, sondern die Lob- und Dankpsalmen. Wann singt ihr denn so eure Psalmen? Im Gottesdienst, ja, da singen wir Psalmen. Aber auch sonst? Ich glaube nicht, dass es Jakobus wirklich darum geht, dass wir eine ganz bestimmte Gattung von Freudenliedern singen, dass es eben nicht um Psalmen im engeren Sinn geht oder um ein bestimmtes Genre von Kirchenliedern. Das ist dann ja auch ein ziemlich weites und meistens ganz unfruchtbares Diskussionsfeld, wenn wir darüber nachdenken, welche Lieder mag Gott denn am liebsten? Müssen das Psalmen sein oder Lobpreislieder oder Choräle? Worum es Jakobus geht, das ist dies: Verbinde auch deine Freude mit Gott. Bleib auch mit deiner Freude nicht bei dir. Trällern und pfeifen und singen, das ist ja schön und gut. Aber verbinde das, was du an Freude hast, auch mit Gott. Denn Freude will mitgeteilt werden, sonst bekommt sie ein Geschmäckle. Wer mit seiner Freude nur bei sich selber bleibt, okay, von zurückgehaltener Freude bekommt man vielleicht keine Magengeschwüre, aber so richtig gut tut einem das auch nicht. Wer seine Freude mit Gott teilt, wer Gott dafür dankt und ihn dafür lobt, der bewahrt sich auch selbst vor einem Missverständnis. Dem Missverständnis nämlich, dass er oder sie selbst der Grund für die Freude ist. Natürlich kann man sich selbst Freude bereiten. Wer zum Beispiel durch fleißiges Lernen oder Arbeiten zu einem guten Ergebnis gekommen ist, der soll sich gerne über sich selbst freuen. Aber der Dank an Gott, der erinnert uns daran, für unsere Freude gibt es immer mehr Grund als das, was wir selber an Grund schaffen können. Wie gut, wenn Gottes Segen mich begleitet, auch bei meinem fleißigen Lernen oder was immer es ist. Dafür will ich ihm danken und dafür will ich meine Freude vor Gott bringen. Ich will in allem mit ihm verbunden sein, in Freud und Leid. Und dann noch die dritte Aufforderung. Wer krank ist, rufe die Ältesten, dass sie über ihn beten und ihn salben im Namen des Herrn. Das ist wahrscheinlich die Aufforderung, die für uns am wenigsten selbstverständlich ist. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Der Bibelvers, hat sprichwörtliche Berühmtheit bekommen als sogenannte letzte Ölung, also als Sterbesakrament. Bei meiner früheren Arbeit in Oldenburg im Pius-Hospital habe ich das oft erlebt, diese letzte Ölung. Seltsamerweise haben meine Kolleginnen und Kollegen meistens mich mitgeschickt mit dem Priester, wenn es darum ging, obwohl ich gar nicht katholisch bin. Leider ist das meistens wirklich kurz vorm Eintritt des Todes passiert. Dabei ist das in der katholischen Kirche gar nicht so gemeint. Offiziell heißt es auch nicht letzte Ölung, sondern es heißt Sakrament der Krankensalbung. Und das soll kranken Menschen Trost und Aufrichtung spenden. Ich kann mich eigentlich nur an ein einziges Mal erinnern, wo jemand das wirklich in diesem Sinne in Anspruch genommen hat. Und ich weiß noch genau, wie fröhlich der Priester war, der dieser Person die Krankensalbung gespendet hat, dass endlich mal einer zu ihm kommt, wenn es nicht schon kurz vorm letzten Schnapper ist. Wo es wirklich eine Ermutigung und ein Trost für diese Person gewesen ist, in einer sicherlich schwierigen Situation, aber nicht kurz vorm Sterben. Jetzt brauchen wir uns ja eigentlich gar keine Gedanken machen über die letzte Ölung, die gibt es bei uns sowieso nicht. Aber was es bei uns trotzdem gibt, das ist eine Scheu, dass das Kommen der Ältesten und ihr Gebet anzeigt, jetzt wird's aber richtig ernst. Ja, es gibt bei uns diese Scheu, wenn ich das erst ausspreche, bitte betet für mich, dann mache ich meine Krankheit damit selber ernst. Solange ich gar nichts sage, solange die anderen vielleicht gar nichts davon wissen, solange ist auch nicht ernst. So denken wir manchmal. Und ich glaube, das steckt in uns allen drin, mehr oder weniger. Dieses Gefühl, was ich nicht ausspreche, das gibt's auch nicht, beziehungsweise das ist nicht so ernst. Aber wenn ich es ausspreche, dann ist es auch wirklich da. In Wirklichkeit ist das natürlich ein Selbstbetrug. Aber das ist einer, zu dem wir alle neigen. Und darum braucht es diese Aufforderung im Jakobusbrief wirklich und auch wirklich für uns. Wer krank ist, der rufe die Ältesten der Gemeinde. Wer krank ist, der bitte die Gemeinde um Fürbitte. Also bleib nicht allein mit deiner Last. Lass dich unterstützen durch das Gebet der Geschwister in der Gemeinde. Es liegt eine Verheißung auf diesem Gebet. Es wird dem Kranken helfen und ihn aufrichten. Und jetzt merkt ihr sicherlich, an dieser Stelle verteilt Jakobus keine ungedeckten Schecks. Er gibt keine Heilungsgarantie. Er sagt nicht, wenn ihr da alles richtig macht, dann wird der Kranke wieder gesund. Das wäre ja nur ein weiterer Grund zur Skepsis gegenüber diesem Krankenheilungsgebet. Das ist tatsächlich auch viel zu oft verkauft worden als eine Garantie auf Heilung. Wenn man nur die richtigen Ältesten ruft, wenn man nur das richtige Öl verwendet, wenn man nur die richtigen Gebete spricht, wenn man nur den richtigen Glauben hat, dann funktioniert es auch. Ja, und was, wenn auch dann der Kranke nicht gesund wird? Dann hat es an ihm gelegen. Dann hat er nicht richtig geglaubt oder dann hat er nicht alles bekannt. Das muss man leider sagen, es ist viel Schindluder getrieben worden mit diesen Worten aus Jakobus 5. Und am Ende wird damit immer wieder den Kranken die schlimmste Last aufgelegt, die dann nicht getröstet werden, sondern allein gelassen. Wenn es nicht funktioniert, ja, dann muss es an denen liegen. Aber es geht doch um Entlastung. Es geht darum, dass kranke Menschen nicht allein bleiben mit ihrer Not. Und das kann natürlich die ganze Gemeinde sein, die dann für sie betet, im Gottesdienst oder im Gebetskreis oder auch persönlich. Und es kann gut tun, wenn ein kleiner Kreis von vertrauenswürdigen Geschwistern, Jakobus sagt Älteste, über einem Kranken betet, ihm auch die Hand auflegt. Und vielleicht sogar mit Öl salbt, auch wenn das in unserer Gesellschaft heute ungewöhnlich geworden ist. Zur Zeit des Jakobus war das völlig normal. Die heilsame Berührung, die dadurch zum Ausdruck kommt, durchs Handauflegen, durchs Öl auftragen, das ist etwas, wo der Kranke dann eben nicht nur hört, sondern auch spürt. Da kommen mir Menschen ganz nahe und die bringen mein Anliegen in ihrem Gebet vor Gott. Und die beten nicht nur, sondern die sind wirklich bei mir, ganz nah, sodass ich das spüren kann, wenn mir jemand die Hand auflegt, dass ich das spüren kann, wenn das Öl auf meine Stirn oder auf meine Handrücken aufgetragen wird, auch riechen kann, ganz sinnig, da sind Leute wirklich da, die sind für mich da. In so einem vertraulichen Rahmen kann dann auch noch andere Last ausgesprochen werden, die es zu bereinigen gilt. Und das soll nicht etwa heißen, der Kranke hat selber Schuld an seiner Krankheit und erst wenn er die Schuld bekannt hat, dann kann er auch wieder gesund werden. Einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Schuld, den mag es zwar manchmal geben, aber das kann man wirklich nicht als etwas Allgemeingültiges aussprechen. Aber Schuld kann eine zusätzliche Last sein, die in der Krankheit besonders gefühlt wird. Und dazu gehört übrigens auch fremde Schuld. Und mit fremder Schuld meine ich die Schuld, die ein anderer mir angetan hat. Das kann auch eine große Last sein, die auf mir liegt. Und das kann wichtig sein, auch das zu sagen. Ich habe da was auf meiner Seele, das hat jemand mir angetan und das ist eine Schuld, die ich mit mir herumtragen muss, obwohl ich gar nicht selber schuldig bin. Was mich bei Jakobus so erstaunt ist, die Initiative liegt beim Kranken selbst. Der rufe die Ältesten der Gemeinde. Das heißt dann ja wohl, du kannst was tun. Du kannst auch selbst entscheiden, was du tust. Ruf dir Menschen zur Hilfe, die mit dir beten können und die keine Berührungsängste haben. Als Gemeinde dürfen wir dann aber nicht vergessen, es gibt auch Kranke, die so zu einer solchen Initiative nicht in der Lage sind, die entweder nicht die Kraft dazu haben oder die den Mut dazu nicht haben. Und darum ist es unsere Aufgabe, dass wir aufmerksam sind füreinander, dass wir auch nachfragen und dass wir Hilfe anbieten. Für beide Seiten gilt, bleib nicht bei dir selbst. Mach den Mund auf. Take it to the Lord in prayer. Bring dein Anliegen ins Gebet. Amen.